herzlich willkommen zu Recht aktuell, der juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 26. April, unter anderem mit Dienstausübungsverbot bei fehlender Impfung und der Frage, wann Ehegatten eigentlich getrennt leben.
Kurznachrichten.
Verhandlungen zum Bundeswahlrecht. Am 23. und 24. April fanden vor dem Bundesverfassungsgericht die mündlichen Verhandlungen zum Bundeswahlgesetz 2023 statt. Verhandelt wurde über das von der Ampelkoalition neu eingeführte Wahlrecht, das Ziel der Verkleinerung des Bundestags verfolgte. Bislang war es so, dass eine Partei Überhangmandate bekam, wenn sie mehr Wahlkreise gewann, als ihr nach dem Zweitstimmergebnis Sitze zustanden. Für die anderen Fraktionen gab es dann Ausgleichsmandate. So wurde der Bundestag immer größer. Um dieses Anwachsen zu verhindern, sollen die Mandate zukünftig komplett anhand der Mehrheitsverhältnisse bei den Zweitstimmen vergeben werden. Wahlkreisgewinner ziehen also nur dann in den Bundestag ein, wenn ihr Mandat von dem Kontingent gedeckt ist. Es könnte passieren, dass einige von ihnen keinen Sitz im Bundestag erhalten. Ob dies mit den demokratischen Grundprinzipien im Einklang steht, wird nun vom Bundesverfassungsgericht überprüft.
Diskussion um politisches Weisungsrecht an die Staatsanwaltschaft. Immer wieder für Diskussion sorgt das politische externe Weisungsrecht der Justizministerinnen und Justizminister nach § 147 GVG gegenüber der Staatsanwaltschaft. Gerade im Hinblick auf den montäglichen Rücktritt der Cum-Ex-Chefanklägerin Bror Hilker entzündet sich hieran erneut eine Debatte, hierzu später. Aber auch ein Entwurf aus dem Bundesministerium für Justiz trägt hierzu bei. Im Ergebnis soll das politische Weisungsrecht so bestehen bleiben, jedoch durch feste Regeln und eine Dokumentationspflicht konkretisiert werden. Praktisch kommt es so gut wie nie zur tatsächlichen Ausübung dieses Weisungsrechts.
Chefanklägerin in Cum-Ex Steuerskandal wirft hin. Deutschlands wichtigste Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brohr-Hilker verlässt die Justiz. Die 50-jährige Oberstaatsanwältin leitet die eigens für den größten deutschen Steuerskandal eingerichtete Hauptabteilung, die derzeit gegen mehr als 1700 Beschuldigte ermittelt. Ihre Entscheidung kommentierte Brohr-Hilker gegenüber dem WDR mit den Worten: "Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität. Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz." Für die Ermittlungen dürfte Brohr-Hilkers Ausscheiden einen schweren Rückschlag bedeuten. Durch den Cum-Ex-Betrug, der seine Hochphase von 2006 bis 2011 hatte, wurde der deutsche Staat schätzungsweise um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt. Damit gilt der Cum-Ex-Betrug als größter Steuerskandal der Bundesrepublik, der noch längst nicht aufgeklärt ist.
Rechtsprechung. BGH zur fahrlässigen Tötung durch Mutter. Der BGH hat mit Urteil vom 3. April 2024 bestätigt, dass die Mutter eines 6 Monate alten Kindes nur wegen fahrlässiger Tötung und nicht wegen Totschlags durch Unterlassen verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen das Urteil des Landgericht Arnsberg Revision eingelegt. Die Situation war deshalb eine besondere, weil die Mutter zwar wusste, dass ihr Kind durch ihren Mann misshandelt wurde, ihm aber dennoch das Kind nachts anvertraute. Hintergrund war folgender Sachverhalt in der Tatnacht. Am Abend des 4. März 2022 hatte die Angeklagte das Kind zu Bett gebracht. Um Mitternacht stand sie auf, bereitete eine Flasche vor und bat ihren Mann, das Kind damit zu füttern. Ihr Mann verließ mit dem Kind das Schlafzimmer und begab sich in den Küchen-Wohnzimmer-Trakt der Wohnung. Dies ließ die Angeklagte zu, obwohl sie von den früheren erheblichen Kopfverletzungen des Kindes und von ihrer Pflicht, es vor Gewalteinwirkungen zu schützen, wusste. Sie vertraute jedoch darauf, dass es während ihrer Anwesenheit in der Wohnung zu keinen schwerwiegenden Verletzungshandlungen durch ihren Mann an dem Kind kommen werde. Da das Kind bei seinem Vater schrie und wenig trank, fügte dieser dem Säugling an Kopf, Rumpf und Beinen mindestens 3 massive, stumpfe Gewalteinwirkungen zu. Der Mann kehrte in das Schlafzimmer zurück und teilte der Angeklagten mit, dass mit dem Kind etwas nicht stimme. Sie wählte sodann um 1.04 Uhr des 5. März 2022 den Notruf und beide versuchten, das Kind zu reanimieren. Kurz darauf traf Rettungspersonal in der Wohnung ein und brachte das Kind in ein Krankenhaus. Trotz intensivmedizinischer Versorgung starb es dort an einem zentralen Regulationsversagen infolge eines schweren Schädelhirntraumas. Bei der Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit führte der BGH Folgendes aus. Rechtsfehlerfrei ist das Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Angeklagte erst am 23. Februar 2022 erkannte, dass ihr Mann die Gesichtsverletzung des Kindes verursacht hatte. Es stellt entgegen dem Vorbringen der Revision keinen Widerspruch dar, dass sie trotz dieser Erkenntnis und eines weiteren Hämatoms auf der Stirn des Kindes, das sie am 3. März 2022 bemerkte, darauf vertraute, dass es während ihrer Anwesenheit in der Wohnung zu keinen schwerwiegenden Verletzungshandlungen durch ihren Mann kommen werde. Dass die Angeklagte dessen Verhalten weder billigte noch gleichgültig gegenüberstand, stützt das Landgericht rechtsfehlerfrei darauf, dass sie sich stets fürsorglich und verantwortungsbewusst um das Kind gekümmert habe. So habe sie mit dem Kind sämtliche U-Untersuchungen wahrgenommen. Auch bei bestehenden Infekten und sonstigen Erkrankungen habe sie eine Kinderarztpraxis aufgesucht. Zudem habe sie sich nach dem 23. Februar 2022 darum bemüht, die emotionale Bindung zwischen Vater und Sohn zu verbessern. Grundlage für diese Feststellungen waren entsprechende Angaben der Angeklagten in der beschuldigten Vernehmung sowie gegenüber den Zeuginnen S und N. Zu einer kuriosen Situation kam es im Rahmen der Verhandlung, wie Beck aktuell berichtete, deshalb, da der Ehemann und Totschläger des Kindes als Zuschauer mit im Gerichtssaal saß. Hintergrund war, dass er ein amerikanischer Soldat ist, der sich erst jetzt vor dem US-Militärgericht in Vielsack für seine Tat verantworten muss.
Kein Mitverschulden bei fehlender Motorradkleidung. Eine spannende Entscheidung zur Verteilung der Haftungsquoten nach einem Verkehrsunfall traf das OLG Celle im Fall eines landwirtschaftlichen Gespanns, welches mit einem überholenden Motorrad kollidierte. Wichtige Informationen zum Sachverhalt waren insbesondere, dass auf der Strecke ein Überholverbot bestand, welches der Motorradfahrer missachtete, und dass der Motorradfahrer keine Schutzkleidung trug. Wie sich diese Tatsachen auf die Haftungsquoten auswirken, entschied nun das OLG Celle. Dabei stellte es zunächst fest, dass die Betriebsgefahr für das landwirtschaftliche Gespann unabhängig von den jeweiligen Verschuldensanteilen im Übrigen mit 30% in die Haftungsquote gemäß § 17 Absatz 1 StVG einfließt. Ob der entstandene Schmerzensgeldanspruch des Motorradfahrers gemäß § 254 Absatz 1 BGB zu kürzen war, weil dieser keine entsprechende Schutzkleidung trug, verneinte das OLG. Eine gesetzliche Regelung für das Tragen von Motorradschutzkleidung existiert nicht. Allein das Fehlen einer Regelung führt aber nicht automatisch zur Verneinung eines möglichen Mitverschuldens. Denn die Sorgfaltspflicht von Verkehrsteilnehmern richtet sich nicht nur nach geschriebenen Normen, sondern kann im Einzelfall weitergehen. Maßstab ist, ob der Verletzte diejenige Sorgfalt außer Acht lässt, die ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens anzuwenden pflegt. Der BGH hat dazu bereits in einer Entscheidung aus dem Jahr 1979 festgestellt, dass grundsätzlich maßgeblich ist, ob und inwieweit ein allgemeines Verkehrsbewusstsein besteht, zum eigenen Schutz bestimmte Schutzkleidung zu tragen. Da im Jahr 2021 nur 45,9% der Motorradfahrer neben dem Helm weitere Schutzkleidung trugen und nur 24,6% der Fahrer eine komplette Schutzkleidung, konnte der BGH ein allgemeines Verkehrsbewusstsein, bestimmte Schutzkleidung zu tragen, nicht feststellen.
Bundesverwaltungsgericht zum Dienstausübungsverbot wegen Impfung. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 29. Februar 2024 entschieden, dass ein Offizier bei hinreichendem Verdacht, dass er wiederholt Befehle verweigert, die Impfung gegen den Covid-19-Erreger zu dulden, von der Dienstausübung ausgeschlossen werden kann. Dies sei auf Grundlage des § 22 Soldatengesetz möglich. Nach § 22 Satz 1 Soldatengesetz kann der Bundesminister der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle einem Soldaten aus zwingenden dienstlichen Gründen die Ausübung des Dienstes verbieten. Zwingende dienstliche Gründe sind gegeben, wenn bei weiterer Ausübung des Dienstes durch den Soldaten auf seinem bisherigen Dienstposten der Dienstbetrieb erheblich beeinträchtigt würde oder andere gewichtige dienstliche Nachteile ernsthaft zu besorgen wären. Das Dienstausübungsverbot kann nach Nummer 1166 Zentraler Dienstvorschrift, Wehrdisziplinarordnung und Wehrbeschwerdeordnung mit einem Verbot, Uniform zu tragen, verbunden werden. Bei der im Verfahren nach § 22 Soldatengesetz nur möglichen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage lagen dessen Voraussetzungen im Zeitraum von Februar bis Mai 2022 vor. Der Soldat hat nach damaligem Erkenntnisstand mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Dienstvergehen begangen. Insoweit ist es nicht erforderlich, dass das vorgeworfene Dienstvergehen bereits in vollem Umfang nachgewiesen und aufgeklärt war. Da bei gerichtlichen Überprüfungen von Maßnahmen nach § 22 Satz 1 Soldatengesetz für eingehende Beweiserhebungen oder eine erschöpfende Aufklärung kein Raum ist, beschränkt sich die Prüfung des Sachverhalts auf die Frage, ob anhand des bisherigen Ermittlungsergebnisses unter Berücksichtigung der vorhandenen Beweismittel und von Rückschlüssen, die durch die allgemeine Lebenserfahrung gerechtfertigt sind, zumindest der hinreichend begründete Verdacht eines Dienstvergehens besteht. Um einen hinreichenden Tatverdacht annehmen zu können, muss der zuständige Disziplinarvorgesetzte zwar am Vorliegen gewisser Belastungsmomente überzeugt sein, jedoch kann die Aufklärung von Widersprüchen zwischen den Angaben der Beteiligten und den vorhandenen Beweisergebnissen der disziplinargerichtlichen Überprüfung überlassen bleiben. Ausgehend hiervon bestand der hinreichend begründete Verdacht, dass der Soldat sich in disziplinarisch relevanter Weise so verhalten hat, dass aller Voraussicht nach eine Entfernung aus dem Dienstverhältnis zu erwarten war. Für das Dienstvergehen stünde bereits mit Blick auf die Befehlsverweigerung die Höchstmaßnahme im Raum. Das Dienstausübungsverbot erweist sich schließlich auch nicht als ermessensfehlerhaft. Abgesehen davon, dass die Entscheidung, einen Soldaten, der beharrlich Befehle verweigert, sich impfen zu lassen und überdies andere Kameraden dazu auffordert, der Duldungspflicht gegen Covid-19-Schutzimpfungen zuwiderzuhandeln, vorübergehend auf keinem Dienstposten einzusetzen und ihn vorübergehend keine Uniform tragen zu lassen, nicht als sachwidrig erachtet werden kann, ist das durch § 22 Satz 1 Soldatengesetz grundsätzlich eröffnete Ermessen bei Vorliegen eines zwingenden dienstlichen Grundes nicht mehr hinsichtlich der Anordnung der Maßnahme als solcher, sondern im Wesentlichen nur noch dahin eröffnet, ob es eine andere Möglichkeit gibt, den betreffenden Soldaten zu verwenden, gegebenenfalls auch zu Dauer und Umfang des Verbots.
Bundesverwaltungsgericht zum Thema Daseinsvorsorge. Das Bundesverwaltungsgericht entschied am Mittwoch, dass die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung eine Kommune nicht verpflichtet, einen als öffentliche Einrichtung betriebenen Großmarkt fortzuführen. Damit weicht der Senat von seiner bisherigen Rechtsprechung ab, in der er unter bestimmten Voraussetzungen eine Verpflichtung einer Kommune zur Fortführung einer einmal übernommenen freiwilligen Selbstverwaltungsaufgabe angenommen hat. Dass eine Kommune nach mehr als 86 Jahren einen Großmarkt, auf dem die Antragstellerin Obst und Gemüse verkaufte, einstellte, sei von ihrer Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung gedeckt. Eine Pflicht zum Weiterbetrieb des Großmarkts ergebe sich weder aus dem nordrhein-westfälischen Landesrecht noch aus dem Grundgesetz. Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes gewährleistet den Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Zum Wesensgehalt der gemeindlichen Selbstverwaltung gehört kein bestimmter oder nach feststehenden Merkmalen bestimmbarer Aufgabenkatalog. Die Gemeinden haben vielmehr die Befugnis, sich grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft ohne besonderen Kompetenztitel anzunehmen. Im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltung umfasst dies zugleich das Recht, eine Aufgabe nicht zu übernehmen oder eine einmal übernommene Aufgabe wieder aufzugeben. Gemeinsame Ehewohnung aber dennoch getrennt. Können Eheleute getrennt leben, obwohl sie eine gemeinsame Wohnung teilen? Mit dieser Frage hatte sich das OLG Frankfurt zu befassen und kam dabei zu der Auffassung, dass dies durchaus der Fall sein kann. Die Trennung sei für den Zeitpunkt festzustellen, zu welchem objektiv zwischen den Eheleuten keine häusliche Gemeinschaft mehr bestehe und subjektiv zumindest ein Ehegatte diese Gemeinschaft auch nicht mehr herstellen wolle, da er sie ablehne, erläuterte das OLG. Dabei sei es nicht erforderlich, dass ein Ehegatte aus der ehelichen Wohnung ausziehe. Ausreichend sei, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt lebten. Es bedürfe keiner vollkommenen Trennung. Erforderlich sei nur ein der räumlichen Situation entsprechendes Höchstmaß der Trennung. Dazu gehöre das nach außen erkennbare getrennte Wohnen und Schlafen. Erforderlich sei zudem, dass die Eheleute keinen gemeinsamen Haushalt mehr führten und keine wesentlichen persönlichen Beziehungen mehr bestünden. Verbleibende Gemeinsamkeiten müssten sich in der Gesamtbetrachtung als unwesentlich für das eheliche Zusammenleben darstellen. Vereinzelt bleibende Versorgungsleistungen bzw. Handreichungen der Ehegatten füreinander ohne besondere Intensität oder Regelmäßigkeit stünden demnach der Annahme der Trennung nicht entgegen. Sie müssten sich aber in der Gesamtbetrachtung als unwesentlich für das eheliche Zusammenleben darstellen. Ein freundschaftlicher, anständiger und vernünftiger Umgang der Ehegatten miteinander stehe der Trennungsannahme insbesondere dann nicht entgegen, wenn gemeinsame Kinder im Haushalt lebten. Denn auch nach der Trennung bleiben die Ehegatten über die Elternschaft miteinander verbunden und sind zum Wohl ihrer Kinder zum Wohlverhalten verpflichtet, führte der erste Familiensenat weiter aus. Da die Trennungsverarbeitung durch die Kinder häufig maßgeblich vom Umgang der Ehegatten miteinander geprägt werde, stehe ein höfliches Miteinander und gemeinsame Mahlzeiten mit den Kindern der Annahme eines Getrenntlebens nicht entgegen, unterstrich der Senat.
Betriebsgefahr beim Traubenvollernter. Der BGH hatte sich mit der Gefährdungshaftung aus § 7 Absatz 1 StVG zu beschäftigen. Hintergrund des Urteils vom 27. Februar 2024 war eine Weinlese, bei der Öl aus dem Traubenvollernter in die gesammelten Trauben gelangte und diese kontaminierte. Die Winzerin verlangt nunmehr Schadensersatz vom Halter des Traubenvollernters. Im Gegensatz zum Landgericht Bad Kreuznach verneint der BGH eine Haftung aus § 7 Absatz 1 StVG. Hierzu führt er in der Begründung Folgendes aus. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ändert sich an der rechtlichen Beurteilung der Betriebsgefahr nichts dadurch, dass die bei der Ernte kontaminierte Partie Trauben in den Lesewagen umgeschüttet wurde und die dort bereits befindlichen Trauben verunreinigte. Das primäre Schadensereignis, die Verunreinigung einer Partie Trauben bei der Ernte durch Hydrauliköl, ist nicht bei dem Betrieb des Traubenvollverernters eingetreten. Damit ist auch der Folgeschaden, also die Verunreinigung der bereits im Lesewagen befindlichen Trauben durch Vermengung mit der bei der Ernte kontaminierten Partie Trauben, nicht dem Betrieb des Traubenvollernters zuzurechnen. Die Umfüllung der kontaminierten Partie Trauben in den Lesewagen mag zwar mittels der Maschinenkraft des Traubenvollernters erfolgt sein, in der Verunreinigung der bereits im Lesewagen befindlichen Trauben durch Vermengung hat sich aber eine von der kontaminierten Partie Trauben ausgehende Gefahr verwirklicht und nicht die Betriebsgefahr des Traubenvollernters. Gesetzgebung.
Europäisches Lieferkettengesetz kommt. Das Europäische Parlament stimmte am Mittwoch für das Europäische Lieferkettengesetz, das die Unternehmen verpflichten soll, Menschenrechte und Umweltnormen in den Lieferketten zu berücksichtigen. Die neue Richtlinie, der Name Lieferkettengesetz mag hier irritieren, sieht vor, dass Unternehmen und ihre vor- und nachgelagerten Partner negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Menschenrechte und die Umwelt, wie Kinderarbeit, Sklaverei, Umweltverschmutzung oder Verlust der biologischen Vielfalt, ermitteln und erforderlichenfalls verhindern, beenden oder abmildern müssen. Sie gilt für EU- und Nicht-EU-Unternehmen und Muttergesellschaften mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem Umsatz von über 450 Millionen Euro. Die Mitgliedstaaten werden eine Aufsichtsbehörde benennen, die das Verhalten der Unternehmen untersucht und Sanktionen gegen Unternehmen verhängt, die die Vorschriften nicht einhalten, darunter Geldstrafen von bis zu 5% ihres weltweiten Nettoumsatzes. Die Unternehmen sollen auch schadensersatzpflichtig sein und müssen ihre Opfer entschädigen. Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis übernächste Woche wegen tagungsbedingter Abwesenheit.